Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und willkommen bei Reisetalk, der Podcast. Ich bin Sina.
Und ich bin Jan.
Ja, und heute schon mal einen Vogel beobachtet. Ich meine natürlich die fliegen können. In der heutigen Episode geht es um Birdwatching in den USA.
Das ist tatsächlich ein Thema, was mich fasziniert. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich denke, ich kann nicht anders und muss jetzt rausgehen und einen Vogel beobachten. Das fasziniert mich deswegen, weil das Millionen von Menschen hier machen, also als gesellschaftliches Phänomen. Und ich frage mich, oder habe mich am Anfang gefragt, haben die eigentlich alle kein Leben oder warum gucken die sich jetzt einen Vogel an, um das jetzt mal ganz unwissenschaftlich zusammenzufassen. Ich kenne tatsächlich Leute, jung und alt, die das voller Inbrunst machen.
Ja, es ist ja auch statistisch gesehen beliebter, also beziehungsweise die Anzahl von den Vogelbeobachtungen ist höher als von Jägern und Anglern zusammen.
Ja, über 40 Millionen Amerikaner machen Birding oder Birdwatching. Das sind mehr als 10%. Also finde ich beeindruckend, muss ich sagen. Ne?
Es ist auf jeden Fall eine Riesenbewegung.
Ja.
Und man stellt sich das ja, finde ich, immer so vor, okay, Vogel beobachten. Ich kenne das von meinem Opa noch, dass er gerne Vögel
Nabu
beobachtet
oder
hat.
So.
Genau, in den Vogelpark. Man stellt sich das ja eigentlich so vor, dass das so in der Wildnis ist oder ja, in einem abgelegenen Teil von einem Park, wo man dann die Vögel beobachten kann in der vollsten Ruhe. Mhm. Aber dass man das auch in Städten machen kann, das war mir wirklich neu. Also es ist ja krass, also in den Metropolen, so Chicago, New York, Los Angeles, gibt es wirklich tolle Vogelbeobachtungsmöglichkeiten.
Ja, das ist natürlich auch so ein Gradmesser immer für die Städte, um zu gucken, wie nicht nur wie grün sind wir, sondern wie gesund sind wir quasi in Bezug auf die Natur. Und ich sag mal, in Städten in Florida, würde mich das jetzt nicht wundern, wenn da irgendwo mal ein Flamingo irgendwie im Teich steht, ne? Aber das, wie du schon sagst, dass das halt auch in richtig urbanen Gegenden funktioniert, das stimmt, das hat man so, denkt man nicht unmittelbar dran, ne?
Nein, ich finde, das ist auch immer ganz spannend, also wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, dann sehe ich jetzt zum Beispiel auch in Deutschland immer nur, ja, da ist eine Taube, da ist irgendwie eine Amsel, ist dies. Und man denkt gar nicht drüber nach. Also allein im Central Park kann man über 280 Vogelarten sehen.
Ja, ich wollte das gerade sagen, der Unterschied, nichts gegen unsere deutsch-heimische Tierwelt oder Vogelwelt, sage ich mal. Aber die Vielfalt an Vögeln in den USA ist halt doch schon anders.
Ja, riesig.
Und das sind natürlich viele, die dort heimisch sind. Es gibt auch viele Zugvögel, ne, die sich da mal irgendwo niederlassen. Also jetzt abgesehen von den klassischen Gänsen, die dann mal durchziehen, die jetzt dann irgendwo auf der Wiese stehen oder sowas. Ne? Das kennen wir nun natürlich aus Deutschland auch mit den Zugvögeln. Aber es gibt doch, wie gesagt, die Vielfalt ist einfach anders. Es gibt eben auch Vögel, wie jetzt den Kondor zum Beispiel in Kalifornien, von denen es einfach nur noch ganz, ganz wenige gibt. Und wo das dann auch so eine Art, ich sag mal, das erinnert mich immer so ein bisschen an Pokémon Go. Ne? Also du hast irgendwie eine App oder ein Buch und guckst, welches von diesen Pokémons du irgendwie einfangen kannst. Jetzt im Sinne von mit den Blicken einfangen kannst. Und das ist, finde ich, bei dem Birdwatching irgendwie ähnlich.
Ja, genau. Es gibt da ja auch total viele Wettbewerbe sogar für, wo es dann darum geht, dass man irgendwie die meisten Vögel beobachtet in einem Jahr, also neue Arten sozusagen, so viele Arten wie möglich. Und ich finde auch, gerade jetzt glaube ich, wo diese KI dabei ist und wo es so viele Apps gibt, wie Merlin Bird ID oder eBird, dass man da einfach so einfach mittlerweile identifizieren kann, welcher Vogel das ist. Das finde ich aber auch tatsächlich für den Privatgebrauch mal ganz spannend. Selbst wenn man jetzt nicht sehr tief in dem Thema steckt.
Natürlich. Nee, also das gilt ja nicht nur für Vögel, muss ich sagen. Das gilt genauso für Pflanzen oder andere Tiere. Dann frage ich, was ist das eigentlich, worauf ich hier gucke? Und da hast du recht, ist natürlich mit KI irgendwie, finde ich, sind dem gar keine Grenzen mehr gesetzt, gut informiert zu sein. ich kenne, wenn wir so über das klassische Vogelbeobachten reden, gibt es halt Leute, die einfach mit dem Fernglas losziehen und sagen, oh, ich gehe jetzt hier mal irgendwo mir mal den Specht angucken, sag ich mal. Aber es gibt eben auch ganz viele Fotografen, ne? Also wirklich, die sonst Landschaft oder so fotografieren, die mit riesigen Teleobjektiven auf der Suche sind nach bestimmten Vögeln. Ich sehe das jeden Morgen, wenn ich irgendwie rausgehe zur Morgenrunde mit den Hunden in so ein bisschen kleinen waldigen Park. Da laufen auch tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es urban ist hier, ne? Aber trotzdem ja irgendwie in der Stadt, laufen da Leute rum mit ihren riesigen Teleobjektiven und versuchen, irgendeinen Vogel zu fotografieren, den ich hoffentlich vorher mit den Hunden dann nicht verscheucht habe.
Ja, es ist schon verrückt. Also es gibt ja auch wirklich Menschen, die Twitching betreiben und dann wirklich für eine Vogelsichtung fliegen. Genau, also irgendwo hinfliegen, um diesen Vogel zu sehen, der ja vielleicht sogar schon weitergezogen ist.
Ja.
Also das ist wirklich,
ich kenne tatsächlich auch Leute, die das machen. Also die auch in Deutschland, die Feuer und Flamme sind dafür und sagen, oh, ich muss jetzt hier, um was weiß ich nicht, was für einen Vogel zu sehen, muss ich jetzt an die Ostküste Kanadas oder sowas. Ne? Und ich denke, okay, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch, es hat einen Suchtfaktor, ne? Tatsächlich. Also es schüttet ja auch richtig Dopamin aus, wenn man da irgendwie immer weitere Sachen sieht, die man noch nie gesehen hat und das von der Liste abstreichen kann, ne?
Komme ich zurück zu dem Punkt, dass ich freue mich, wenn das bei den Leuten Dopamin ausschüttet. Bei mir muss ich aufpassen, dass ich nicht dabei in Schlaf verfall hinterher.
Du, das ist laue Achtsamkeit.
Garantiert, ja. Und Entschleunigung und so. Aber was ich eben immer schon gesehen habe, also in vielen State Parks, National Parks oder irgendwelchen, was weiß ich, einfach nur Naturschutzgebieten, die man hier so antreffen kann in den USA, gibt es ganz häufig spezielle Birding Trails, wo man eben weiß, so diese Route von diesem Wanderweg führt eben irgendwo längs, wo bestimmte Vogelpopulationen besser zu beobachten sind als woanders. Das ist mir tatsächlich schon häufig untergekommen und ich bin auch häufiger mal solche Trails gelaufen, ohne dass ich es dann eben auf den Vogel abgesehen hatte, einfach nur, weil sie landschaftlich schön waren.
Und hast du trotzdem viele Vögel wahrgenommen?
Bestimmt. Wenn man es dann zwitschern hört und ich denke mir, ja, das ist ein Vogel. Unlängst vor 2 Wochen war ich backpacken hier in den Bergen bei den Maroon Bells und dachte, ich höre einen Vogel, habe aber ein Murmeltier gehört. Ich habe in meinen Himmel geguckt, dachte, was ist denn das jetzt für ein Vogel, der immer so komisch piepst hier? Und am Ende des Tages war das der Warnruf des Murmeltiers, das ein Problem damit hatte, dass die Hunde da waren. Und er hat gesagt, wir verstehen uns alle nicht. Und hat eben für seine Murmeltierfamilie für mich einen sehr vogelartigen Warnruf gemacht. Ne? Da hätte mir denn die E-Bird-App nicht geholfen. Aber ich nehme die Natur schon wahr, so ist es nicht. Aber es war auch früher mit Pflanzen und so. Ich habe jetzt nie ein großes Interesse gehabt, einzelne Arten voneinander zu unterscheiden, es sei denn, das ist für irgendwas relevant. Also ich finde es relevant zu wissen, ist das eine Klapperschlange oder nicht, so, ne? Ist sie jetzt giftig oder nicht. Bei Vögeln freue ich mich, wenn ich jetzt irgendwie einen Adler sehe oder so, aber vielleicht ist es auch einfach die Übersättigung, weil einfach ich so viel in der Natur bin, dass ich einfach denke, ich habe da so viel von, dass das so ein bisschen den Besonderheitscharakter verloren hat dadurch.
Ja gut, das kann natürlich sein. Also ich persönlich bin immer, genau, das kann echt gut sein, weil wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann, ich bin nicht so super häufig hier ja in der Natur, also schon, dass man mal spazieren geht und so, ne, aber nicht so aktiv, richtig, ich bin jetzt wandern und wenn ich dann im Urlaub bin, genieße ich das umso mehr und dann versuche ich halt alles aufzusaugen, auch jetzt zu dem Punkt mit den Pflanzen, ich habe tatsächlich so eine App für die Pflanzen und für die Edelsteine, nach denen ich ja so verrückt bin und deswegen glaube ich, das wäre für mich voll was mit den Vögeln. Ich finde das auch ganz cool, weil sich in diesen Apps ja meistens auch der Verlauf speichert.
Genau.
Und man dann eben sehen kann, noch nachverfolgen kann.
Wie so eine Trophäenwand, sage ich mal, hinterher. Ne? Ohne, dass du den Kopf von dem Elefanten dann über dem Kamin hängen musst.
Ja, so ungefähr, genau.
Ja, kann ich. Also, wie gesagt, ich hatte früher, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich glaube, es war auch irgendwo in der Nähe vom Sachsenwald, also im Hamburger Rand. Und da kam immer ein Eichelherr zum Vogelhaus. Natürlich, also kann ich nicht verhehlen, dass ich mich dann schon gefreut habe, dass dieser wirklich sehr bunte, sehr coole Vogel dann kam, auch wenn das natürlich traurig war dann für die Amseln und die Spatzen, weil die dann abgehauen sind, wenn er gekommen ist. Aber da ist natürlich auch eine gesamte, ich sag mal, Interaktionsstruktur hinter diesen Vögeln, ne? Also die verschiedenen Arten miteinander, die Familien miteinander und so. Und das ist natürlich auch irgendwie spannend zu beobachten.
Wo geht's lang? Du stehst an der Kreuzung, das Navi sagt rechts, dein Beifahrer sagt links und dein Bauchgefühl? Keine Ahnung. Willkommen bei Wo geht's lang, der Rubrik, in der wir dir den Weg zeigen. Nicht immer geradeaus, aber garantiert in die richtige Richtung in Nordamerika. Heute geht's nach Alaska. Stell dir vor, das Ufer eines wilden Flusses. Die Lachse springen, das Lagerfeuer knistert und du denkst, was für ein perfekter Moment. Dafür bin ich hier, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Aber Vorsicht, genau in diesem Augenblick könnte unbemerkt jemand mit feiner Nase zuhören. Ein Bär. Bären in Alaska riechen Fisch kilometerweit. Und für sie ist das nichts anderes als ein lautes Dinnersignal. Wenn du also nach einem Angeltrip oder, ja, wenn du gerade Lachs gegrillt hast, nach Fisch duftest, bist du für die Tiere nicht mehr Wanderer, sondern ein wandelndes Buffet. Darum der wichtigste Tipp, alles luftdicht verpacken. Gründlich Hände waschen, Kleidung wechseln und niemals Essensreste im Zelt. Denn ein Bär, der neugierig ist, kann nicht nur für dich gefährlich sein, sondern am Ende ist es auch sehr gefährlich für ihn selbst. Denn wenn sich Bären zu sehr an Menschen gewöhnen, müssen sie leider oft getötet werden. Der Effekt der Ankonditionierung eben. Sie wissen, es gibt was zu holen und werden dann eben auch wiederkommen und es nochmal probieren. Und das ist leider ein enormes Sicherheitsrisiko, gerade auch in den Nationalparks, weshalb die Bären dann leider ihr Leben lassen müssen. Und in Alaska möchtest du zwar Abenteuer erleben und eins mit der Natur sein, aber sicherlich keine unfreiwillige Begegnung riskieren. Also riech nach Wald, nach Rauch, nach Freiheit, wonach auch immer, aber bitte niemals nach Fisch. Das war Wo geht's lang? Nächste Woche, warum Las Vegas zwar für Partys bekannt ist, aber deine Bierdose nicht mitfeiern darf. Ja, also es gibt ja echt ein paar ungewöhnliche Orte zum Birdwatchen in den USA. Unter anderem ja den Flughafen in L.A.
Ja.
Der hat eine Birding Zone.
Richtig.
Wo man dann eben Vögel beobachten kann. Ich finde, das ist super verrückt. Das hätte ich bei so einem Flughafen überhaupt nicht vermutet.
Der liegt halt sehr, sehr nah an so einem, ich möchte nicht sagen Sumpfgebiet, das stimmt nicht, an so einem Schilfgebiet. Und dadurch, dass da eben sonst kein Verkehr ist, also abgesehen logischerweise von den Flugzeugen, aber je nachdem, ne, wie dann die Windrichtung ist, in welche Richtung die starten und so weiter, haben die Tiere da halt relativ viel Ruhe. Das klingt erstmal widersprüchlich, aber da laufen halt keine Leute längs, da wohnen keine Leute, da fahren nicht, keine Ahnung, wie viele tausende Autos denn am Tag quasi durch das Gebiet, sondern das ist ja abgesperrt logischerweise. Insofern können die sich da mehr oder weniger in Ruhe ausbreiten und nehmen dann die Flugzeuge in Kauf.
Ja, genau. Also das ist schon...
Ja.
Irgendwie total lustig. Ist natürlich, glaube ich, nicht mehr möglich, wenn man durch die Sicherheitskontrolle ist, aber richtig. Falls man noch vorher Zeit hat oder nachher, ist das vielleicht für den einen oder anderen was.
Ja. Ich war mal, Point Reyes ist so ein ganz bekannter, großer National Seashore, nennt sich das, also eine ganz große Küstenlinie, als so ein Schutzgebiet, und das weiß ich, ist auch ganz bekannt und beliebt bei Birdern, weil das eben so ein raues Küstenklima ist, was eben ganz anderes Set an Vögeln anzieht, als das jetzt so mitten in der Stadt der Fall wäre.
Ja, was ich ja auch ganz spannend finde, ist, es gibt ja so zwei saisonale Specials, wo Birding noch präsenter ist als sonst übers Jahr.
Ja.
Das ist ja einmal diese Frühjahrsmigration,
ja,
wo man ja wirklich einfach super, super viel beobachten kann. Und dieses ganz große Ding, die Weihnachtsvogelzählung. Hast du schon mal von der Weihnachtsvogelzählung gehört?
Nee.
Okay. Das ist tatsächlich, da kann jeder mitmachen. Und ich habe mich informiert und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Der historische Hintergrund zu dem Ganzen ist der erste Christmas Bird Count. Der fand am 25. Dezember 1900 statt. Also es ist schon, ja, es hat sich seitdem wirklich entwickelt zu einem Riesending.
Ja.
Damals gab es nämlich was anderes, und zwar den Christmas Sight Hunt. Da war nicht so romantisch. Da hat man nämlich damals, ist man über die Felder gezogen und hat leider so viele Tiere wie möglich erschossen. Und das ist sozusagen jetzt aber die Gegenbewegung dazu, dass man eher zählt. Also man zählt und schießt nicht, ne?
Ja.
Um eben zu schauen, um die Population im Auge zu behalten. Und da machen tatsächlich dann mittlerweile jedes Jahr über 70.000 Menschen mit.
ist unvorstellbar. Ne? Es ist wirklich, wirklich cool.
Es ist unvorstellbar. Ja. Es hat damals mit 27 Menschen ungefähr angefangen und das an 25 Orten. Und jetzt sind es 2600 County Circles. Also es wird immer alles in so Zählgebiete eingeteilt. Ja. Das ganz Nordamerika praktisch. Und man kann sich dann eben für diesen Count, also es gibt dann eine Website und man kann sich registrieren und dann kann man sich für diesen Zeitraum, wo das stattfindet, das ist vom 15. Dezember bis zum 4. Januar, kann man sich, wenn man dort gerade unterwegs ist, in einen so einem Count einschreiben und dann eben, ja, mitmachen.
Mitzählen,
und alle Vögel zählen, die man sieht oder hört.
Ja.
Das ist dann egal, ob die häufig zu sehen sind oder selten, und man kann die auch im Garten zählen theoretisch, wenn man jetzt dort wohnen würde, und das alles dann eben melden. Und ich finde das eigentlich total lustig, dass das so eine Bewegung ist, wo ja sich dann viele für verabreden und das machen mit einem Tee oder keine Ahnung und sich dann auf die Suche machen.
Die Amerikaner sind ja auch wirklich groß da drin, solche Bewegungen, in welche Richtung auch immer, zu betreiben und zu forcieren. Ne? Also sobald man heißt, der Amerikaner wittert, da ist irgendwie eine Chance auch für Absatz, also für Konsum, dann wird das natürlich auf allen Kanälen so beworben, dass die Leute mehr Lust haben, das zu tun. Das ist, ich sag mal, das Disney-Phänomen hinterher, dass du das zum Erlebnis machst, irgendwie das Ganze. Und in dieser gesamten Birding-Zone oder so, das wird geschätzt in diesem Birding-Bereich, dass über 40 Milliarden Dollar umgesetzt werden an Ausrüstung, an Trips und was da alles so zugehört. Und das ist natürlich, ne, ist, wie gesagt, da der Kapitalismus lebt, ne, dann sagen wir, okay, das geht bestimmt noch besser. So, und dann brauchst du irgendwie ein neues Fernglas und dann machen wir da irgendwie ein Social Happening draus und so. Und schwuppdiwupp, gibst du noch mehr Geld aus und hast noch mehr Freude dabei, das zu machen. Ne? Das finde ich, das ist immer so eine Art Selbsterhaltungstrieb von, sobald so eine Bewegung mal richtig Fuß gefasst hat, kickt da der Kapitalismus rein und macht das eben zu irgendeinem coolen Event hinterher.
Genau, und man hat auch gerade zur Lockdown-Zeit, ne? Da hat man richtig hohen Anstieg gesehen.
Anstieg, ja.
Von diesem ganzen Thema.
Es ist halt besser, als einfach nur rauszugehen und spazieren zu gehen. Ne? Du hast halt irgendwie einen Grund, spazieren zu gehen und kannst dich irgendwie ein bisschen, also musst dich nicht nur mit deinen Gedanken beschäftigen, sondern hast irgendwie was vor, während du spazieren gehst.
Ja, absolut. Das ist ja auch irgendwo, macht es ja auch aufmerksam, ne?
So, genau.
Aufs Ökosystem.
Absolut.
Auch ein bisschen mit dem Klimawandel, wie sich das eben alles verändert. Da muss man sich dann natürlich auch irgendwo auf ein bisschen auskennen, aber es fördert auf jeden Fall das Bewusstsein. Finde
richtig.
Ich persönlich für die Natur.
Nee,
und
ich auch.
Was ich auch noch vielleicht zu dem Thema generell sagen möchte, weil ich festgestellt habe, dass mir das auch nicht bewusst war in dem Maße, ist so Vogelschlag. Also zum Beispiel, ich bin darauf gestoßen, weil es gibt ja viele Apps zu diesem Thema Birding und es gibt eben auch BirdSafe. Und BirdSafe ist so eine App, die dabei helfen soll, Kollisionen zu verhindern. Also mit dem Fenster zum Beispiel zu Hause.
Ach
ne?
so,
Und da bin ich jetzt gerade mal nur so noch zugekommen, weil ich finde das eigentlich ganz cool, dass es das gibt, weil mir war nicht bewusst, dass man schon, wenn man nur so Muster auf Fenstern anbringt oder so eine UV-Folie oder sowas, und darauf achtet, das, immer so das Licht auszumachen, dass man die Vögel schützt, weil super viele Vögel, das kriegt man ja manchmal gar nicht mit, aber fliegen eben dagegen. Und wenn man nur so einen kleinen Streifen auf dem Glas hat, kann das bis zu 90%
Genau, das bricht einfach mit dem, was der Vogel wahrnimmt und erkennt dann, da will ich hinfliegen. Ne? Definitiv, ja. Also man muss sich gar nicht so einen komischen Vogel aufkleben, wie das früher so bei mir in der Grundschule zum Beispiel so der Fall war auf den Fenstern, so eine Vogelsilhouette, sondern tatsächlich, wie du schon sagst, ein Muster reicht, ein Punkt reicht oder irgendwas oder auch so eine Folie, die eben in einem, sag mal, Augenlicht des Vogels reflektiert und denkt, okay, das ist nix, so ein bisschen wie mit der Vogelscheuche, wenn du da einfach so Aluminiumstreifen dran hast, ne? Das ist quasi derselbe Phänomen.
Genau, also das fand ich einfach nochmal auf Topic ein bisschen spannend, dazu noch zu erzählen. Genau, weil ich es auch mal wichtig finde, ne, dass man da dann, das, was man tun kann, sollte man irgendwie machen, finde ich.
Ja.
Warum
nicht? Sag mal, was braucht man zum Birding? Ist eigentlich leicht gesagt, man braucht eben ein paar Schuhe, im Idealfall ein Fernglas, irgendwie ein Bestimmungsbuch oder eine App und Rücksicht für die Natur. Ne? Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen.
Genau, also ich habe gelesen, die Grunderstattung ist echt so ein Fernglas mit 8x42, dass das wohl ganz gut geeignet sein soll vom Objektiv, sage ich jetzt mal.
Von der Vergrößerung, von der Verlängerung,
genau.
Wie auch immer.
Genau.
Ja.
Und natürlich kann man es auch dokumentieren.
Und das, also was mich persönlich daran sehr freut, dass es so viele Menschen gibt, die das machen, ist, wie du schon gesagt hast, dass es irgendwie so eine achtsame Komponente hat. Nichts stört mich mehr, als wenn ich irgendwo in der Natur bin und auf laut grölende Gruppen treffe von irgendwelchen Leuten. Das Problem hast du mit den Birdern nicht. Die benehmen sich im Regelfall sehr zurückhaltend und leise, weil sie natürlich keine Vögel verscheuchen wollen. Und das wiederum macht mich dann glücklich, dass ich da eben nicht mit Stereotypen jugendlichen Gruppen mit Lautsprecher am Rucksack zu tun habe.
Das stimmt. Das finde ich mich auch total, total angenehm an dem Ganzen.
Ja. Ja. Fällt dir sonst noch was ein zum Thema Birding, über das wir sprechen müssen?
Nein. Also eigentlich finde ich, wir haben da alles besprochen.
Ich finde auch. Mein Appell wäre einfach mal versuchen. Also so, ne? Einfach mal rausgehen und in der Natur, es muss ja gar nicht nur auf den Vogel ausgerichtet sein, aber einfach mal zu gucken, wenn ich versuche hier mich einzupassen oder mich, wie sagt man denn so, eins zu werden mit der Natur, was so die Geräuschkulisse und so weiter angeht, was für Tiere entdecke ich denn eigentlich alle? In der Luft oder auch am Boden? Und dann, glaube ich, ist man häufig überrascht, wie viel denn da zusammenkommt.
Auf jeden Fall. Und wir sehen uns natürlich alle wieder beim Christmas Bird Watching.
Definitiv, mit so einer vollen Ausrüstung, mit so Tarnhüten und so, damit der Vogel mich nicht erkennt und Riesenferngläsern und sowas. Ich freue mich schon drauf.
Halloween-Kostüm des Vogels ist genau. Auch schon da.
Vogelscheuche 2.0. Super. Aber dann bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.